Menschenrechte kennen keine Grenzen. Der Podcast von FIAN Deutschland. Wir zeigen dir, was FIAN bewegt. Bleib dran!
Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast von FIAN Deutschland. Heute geht es um ein Konzept, das in Gesprächen über Hunger, Ernährungsarmut und die strukturellen Ursachen dafür zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es geht um die Ansätze der Agrarökologie. Viele von euch haben den Begriff vielleicht auch schon einmal gehört. Aber was genau steckt eigentlich dahinter? Ist Agrarökologie nur eine bestimmte Form der Landwirtschaft oder geht es um mehr? Und warum spielt dieses Konzept weltweit eine so wichtige Rolle für soziale Bewegungen und für das Menschenrecht auf Nahrung? Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Jan Dreyer, Referent für das Recht auf Nahrung in Deutschland und Agrarökologie bei FIAN Deutschland. Jan, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Jan, lass uns direkt vielleicht einsteigen. Was ist Agrarökologie eigentlich?
Vielen Dank für die Einladung. Agrarökologie ist ein Konzept, das ökologische Prinzipien mit sozialer Gerechtigkeit vereint. Und um zu verstehen, was das genau bedeutet, ist es vielleicht sinnvoll, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Denn Agrarökologie als soziale Bewegung hat ihre Wurzeln im kollektiven Widerstand gegen die fortschreitende und globale Industrialisierung der Landwirtschaft. Und eins der ersten Beispiele ist hier die Campesino-Bewegung, die sich in den 1970er Jahren in Guatemala gegründet hat. Und dabei ging es quasi darum, dass sich eine Gruppe von indigenen Maya, also die Cachiquel Maya aus Guatemala, zusammen organisiert haben, als Widerstand sozusagen gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft, weil es ein System ist, das die Natur zerstört, was alte traditionelle Anbauweisen zerstört. Und sie haben sich eben dabei gedacht, es ist eigentlich total verrückt, 1000 Jahre oder über 1000 Jahre traditionelle Anbauweisen oder traditionelles Wissen über den Haufen zu werfen und zu ersetzen mit Chemikalien, also Düngemitteln, die auf chemischen Kompositionen beruhen, Pestiziden, die ebenfalls so hergestellt sind. Und deswegen haben sie sich gedacht, wir müssen uns organisieren und haben sich dann zusammengetan mit NGOs, beispielsweise Oxfam war dabei, aber auch die US-amerikanische NGO World Neighbors. Und haben es dann geschafft, dieses Wissen, was eigentlich ja auch da gewesen ist, immer wieder zu beleben und zu erstarken zu lassen, indem sie beispielsweise Demonstrationsbeete angelegt haben, auf denen sie ökologische Experimente durchgeführt haben. Also sie haben beispielsweise Düngemittel aus Bananenblättern hergestellt, haben wieder alte Sorten wiederbelebt und haben rediversifiziert sozusagen ihren Anbau. Und über diese Demonstrationsbeete hatten sie sozusagen die Möglichkeit, Wissen miteinander zu teilen. Also es konnten eben Experimente durchgeführt werden und die BäuerInnen konnten voneinander lernen. Und das war dann einfach, es war wie so ein Schneeballeffekt dann, sobald halt ein, zwei Erfolgsbeispiele dann wirklich auch offensichtlich waren sozusagen, war es dann sehr einfach, dass auch andere BäuerInnen sich dafür begeistert haben und das dann sofort auch umsetzen wollten.
Ah, okay, alles klar. Als du gerade erklärt hast, war meine erste Assoziation, das klingt ja ein bisschen nach Ökolandbau, der ja auch eine ressourcenschonende und auch umweltverträgliche Form der Landwirtschaft ist. Heute wollen wir aber über Agrarökologie sprechen. Könntest du vielleicht mir und auch unseren ZuhörerInnen erklären, was genau der Unterschied zum Ökolandbau ist?
Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Du kannst zum Beispiel 100% ökologisch anbauen, aber wenn du deine ArbeiterInnen nicht fair bezahlst, bist du nicht agrarökologisch. Agrarökologie hat also, ne, das meinte ich vorhin mit, dass Agrarökologie ein Konzept ist, das ökologische Prinzipien mit sozialer Gerechtigkeit vereint. Und wenn wir dann nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen auf diese Campesino-a-Campesino-Bewegung, die ich vorhin so ein bisschen erklärt habe, die konnten sich beispielsweise durch steigende Erträge und Gewinne Land zurückkaufen, was ihnen vorher abgekauft oder abgenommen wurde, das untereinander aufteilen und dann Kaffee darauf anbauen, um den zu exportieren. Und durch diese Wiederaneignung von Land beispielsweise sind sie die Macht der industrialisierten Landwirtschaft auch konkret angegangen, haben dagegen gewirkt. Und das ist eben auch ein ganz zentrales Merkmal von Agrarökologie, weil da geht es natürlich dann auch um soziale Gerechtigkeit. Weil Agrarökologie ist ein ganz holistisches Konzept und auch dafür ist diese Campesino-a-Campesino-Bewegung sehr exemplarisch. Denn beispielsweise gab es dann in Guatemala in den 70er Jahren staatliche Repressionen, eine Militärdiktatur, weswegen ganz viele von diesen Campesinos in andere Länder Mittelamerikas flüchten mussten und dort dann aber durch ihre Fähigkeit, sich zu organisieren und durch so eine besondere Pädagogik, die ja so eine horizontale Wissensvermittlung, also eine hierarchiearme Wissensvermittlung zwischen Älteren und Jüngeren, die auf einer sehr tiefen Spiritualität auch beruht, durch diese besondere Pädagogik haben sie wirklich es geschafft, dass die Campesino-Bewegung immer noch ein Sinnbild ist für eine andere Art des Zusammenlebens und eine andere Art von Ernährungssystem. Und das, finde ich, zeigt sehr gut dieses Holistische an der Agrarökologie. Und das ist, glaube ich, auch der zentrale Unterschied zum Ökolandbau. Also Ökologie, ökologische Prinzipien ist Teil von Agrarökologie, aber Agrarökologie geht deutlich darüber hinaus.
Ah, okay, verstehe. Danke. Agrarökologie steht also für die Selbstermächtigung der KleinbauerInnen. Sie sind somit nicht bloß Zulieferer, sondern entscheiden selber über Produktion und Vermarktung. Du, Jan, würdest du sagen, dass das Konzept der Agrarökologie auf internationaler Ebene Resonanz gefunden hat?
Ja, tatsächlich muss man sagen, dass die agrarökologischen Bewegungen sehr lange auf sich alleine gestellt waren, es aber trotzdem geschafft haben, weiter zu wachsen. Erst um das Jahr 2007, 2008 herum mit der Welternährungskrise und einem sehr wichtigen Bericht, nämlich dem Weltagrarbericht, das ein wissenschaftlicher Bericht war, von der UN sozusagen, der gezeigt hat, es weiter so mit diesem industrialisierten Landwirtschaftssystem kann es nicht geben. Dadurch werden wir den Hunger nicht besiegen, sondern weiter verschlimmern. Und in diesem Zuge hat sich die Welternährungsorganisation immer mehr auch der Agrarökologie tatsächlich zugewandt. Und es wurden dann sogenannte wissenschaftliche Symposien durchgeführt, wo man aber nicht nur die Wissenschaft drin hatte, sondern auch NGOs, aber auch Rechteinhabende wie KleinbäuerInnen von der bäuerlichen Bewegung La Via Campesina beispielsweise und dort 10 Elemente der Agrarökologie ausgearbeitet hat. Und das ist sozusagen, diese 10 Elemente wurden dann ein Jahr später zu 13 gemeinsamen Prinzipien ausgearbeitet. Das war dann der ExpertInnenrat des UN-Ausschusses für Welternährung. Und diese 13 gemeinsamen Prinzipien bauen aber auf den 10 Elementen auf und verdeutlichen diese Holistik der Agrarökologie. Und beispielsweise für diese Prinzipien, also das beinhaltet, wie gesagt, ökologische Kriterien wie Biodiversität, Bodengesundheit, die Reduzierung von schädlichen Inputs wie chemischen Düngemitteln oder Pestiziden. Aber es beinhaltet auch soziale und kulturelle Prinzipien, also beispielsweise die Partizipation, also die Beteiligung an Entscheidungsprozessen, Fairness, Co-Kreation von Wissen, also die Verbindung zwischen traditionellem Wissen, indigenem Wissen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und die gegenseitige Anerkennung von einer Gleichwertigkeit von Wissen vielleicht auch. Und um dir ein Beispiel zu nennen, ich war gerade bei einem panafrikanischen Workshop zu Agrarökologie in Kenia und dort habe ich eine Organisation aus Togo kennengelernt, die heißt Eco Impact. Und da geht es darum, dass junge Menschen agrarökologisches Wissen an andere junge Menschen weitergeben und beispielsweise lernen, wie man Düngemittel aus Dingen herstellt, die der eigene Acker schon hergibt oder Pestizide oder Insektenschutz und so weiter. Und das ist wirklich für ganz viele junge Menschen ein Einfallstor, um in der Landwirtschaft überhaupt zu bleiben und ihre Zukunft in einer agrarökologischen Landwirtschaft sozusagen zu suchen.
Das Konzept beruht ja stark auf Beziehungen von Person zu Person. Heißt das, dass BäuerInnen, die agrarökologisch arbeiten, dann nur regionale Märkte versorgen?
Also vorwiegend steht Agrarökologie dafür, Nahrung regional zu produzieren und zu konsumieren. Aber das schließt den Handel ja nicht aus. Also zum Beispiel verkaufen die BäuerInnen von Campesino a Campesino aus Guatemala ja auch Kaffee für den Export. Aber die haben das gemacht über ihre eigene Kooperative und parallel zur Versorgung von sich selbst und der lokalen Märkte. Also es muss sich im Gleichgewicht bewegen zur Versorgung wirklich der lokalen Märkte, der lokalen Bevölkerung. Und der Export kann sozusagen obendrauf noch sein, aber er kann nicht das einzige Mittel sein. Also es ist wirklich wichtig für agrarökologische Ansätze. Das haben wir beispielsweise oder wurde beispielsweise bei dieser panafrikanischen Konferenz gerade herausgestellt, dass die Versorgung der Menschen vor Ort im Zentrum stehen muss von jeglichen agrarökologischen Ansatz.
Jan, wir haben jetzt beispielsweise über die Campesino a Campesino Bewegung in Guatemala gesprochen. Aber gibt es Agrarökologie eigentlich auch hier in Deutschland? Oder ist es vor allem ein Ansatz aus dem globalen Süden?
Ja, in Deutschland wird auch sehr viel Agrarökologie betrieben, nur dass es auch nicht unbedingt als Agrarökologie benannt wird. Aber ich kann dir mal ein paar Beispiele geben. Also ein Beispiel für Menschen, die Agrarökologie betreiben, sind Landwirtinnen, die diese ökologischen Prinzipien und sozialen Prinzipien der Agrarökologie einhalten. Also beispielsweise, wenn sie Agroforstsysteme haben oder Permakultursysteme oder wenn sie Teil von einer solidarischen Landwirtschaft sind, also wo Menschen sich zusammentun, jeden Monat sozusagen Geld in einen Topf bezahlen, davon werden dann GärtnerInnen bezahlt, die Pacht für Land. Und dafür weiß jedes Mitglied dieser Gruppe, woher genau das Gemüse, was sie jede Woche dann bekommen, herstammt. Oder LandwirtInnen, die am Hofladen ihre Produkte vertreiben und dadurch die großen Supermarktketten umgehen, die halt sehr viel Macht in diesen Ernährungssystemen haben. Also dadurch sind LandwirtInnen auf jeden Fall einer der wichtigsten Akteure in der Agrarökologie. Aber auch Vertriebe und VerbraucherInnen können Teil von Agrarökologie sein. Also wie ich schon gesagt habe, die Hofläden oder solidarische Landwirtschaft. Aber auch genossenschaftliche Supermärkte sind Beispiele dafür. Also wo man einen Anteil zahlt, um Anteilseigner des Supermarktes zu sein und dafür aber auch Arbeitsstunden im Supermarkt leistet, mitbestimmen kann, was in diesem Supermarkt verkauft wird. Und man dadurch, dass man selber dort arbeitet oder als Gemeinschaft dort arbeitet, 3 Stunden im Monat sind das meistens, können Lohnkosten gespart werden, also es müssen keine MitarbeiterInnen eingestellt werden und deswegen sind die Produkte, obwohl es alles Bio ist, beispielsweise auch günstiger als im Bio-Supermarkt. Also es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten für alle möglichen Menschen an Agrarökologie teilzunehmen. Es gilt auch für andere Betriebe wie kleine Bäckereien, die ihr Mehl dann von lokalen Getreideverarbeitern beziehen und die ihr Getreide wiederum von regionalen ÖkobäuerInnen beziehen und so weiter und so weiter. Also Agrarökologie ist wirklich etwas, von dem wir alle ein Teil werden können. Und darin liegt auch die Stärke der Agrarökologie. Und wir können tatsächlich vom Staat auch einfordern, dass er uns dabei den Rücken stärkt.
Wie meinst du das genau, wir können vom Staat Unterstützung einfordern?
Ja, hier kommt tatsächlich das Recht auf Nahrung ins Spiel. In diesem Zusammenhang ist ein Bericht vom ehemaligen Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter von 2010, sehr, sehr wichtig. Denn dieser hat zahlreiche Beispiele in diesem Bericht, der an den UN-Menschenrechtsrat ging, hat er zahlreiche Beispiele gebracht, wie insbesondere in Afrika agrarökologische Projekte, und das waren über 280 Projekte und ich glaube 12 Millionen BäuerInnen, die davon betroffen waren, wie die Durchsetzung agrarökologischer Methoden, agrarökologischer Prinzipien dort zu einer massiven Verbesserung der Ernährungssituation der Menschen dort gesorgt hat. Also teilweise sind Erträge um 100% gestiegen, sogar über 100%. Und es war wirklich kein Nischending, sondern eine absolute, auf einer wirklich großen Ebene, einer großen Skala sozusagen, dass Menschen durch Agrarökologie deutlich besser ernährt wurden als durch die industrielle Landwirtschaft, die ja für 90% des Artenverlusts in den Tropen beispielsweise verantwortlich ist, die dafür verantwortlich ist, dass 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt sich in Ernährungsunsicherheit befinden. Damit hat er eben ganz klar bewiesen, dass Agrarökologie die Menschen besser ernährt als dieses industrielle Landwirtschaftssystem. Und weil Staaten im Rahmen des Rechts auf Nahrung alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, um Menschen den Zugang zu angemessener Nahrung zu ermöglichen, müssen sie sozusagen auch Agrarökologie fördern. Also es ist eine Staatenpflicht im Rahmen des Rechts auf Nahrung, Agrarökologie zu fördern. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir können vom Staat einfordern, dass er uns bei der Förderung der Agrarökologie den Rücken stärkt.
Und wie könnte das dann ganz konkret aussehen? Also was kann der Staat tun, um Agrarökologie stärker zu fördern? Vielleicht kannst du uns dazu ein paar Beispiele nennen, gern auch aus anderen Ländern.
Ja, um das vielleicht ein bisschen zu illustrieren, können wir nochmal zu diesem Beispiel von diesen genossenschaftlichen Supermärkten oder von der solidarischen Landwirtschaft kommen. Weil oft ist es ein Problem, dass sich tatsächlich Menschen es trotzdem, obwohl diese genossenschaftlichen Supermärkte die Lebensmittel schon günstiger anbieten als im Bio-Supermarkt, dass sie sich diese Lebensmittel trotzdem nicht leisten können. Und hier kann der Staat Abhilfe leisten. Denn er muss ja, wie gesagt, alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um Zugang zu angemessener Nahrung zu ermöglichen. Und unsere Schwestersektion in Belgien, FIAN Belgien, schlägt beispielsweise ein Modell vor, bei dem alle BürgerInnen 150 Euro auf eine Karte überwiesen bekommen. Mit diesen 150 Euro können sie dann ausschließlich gutes Essen kaufen und beispielsweise in so einem genossenschaftlichen Supermarkt dann ausgeben. Und das wird dann eben wie so eine extra Steuer laufen. Also sie nennen das Food Social Security. Sie haben vorgeschlagen, dass Menschen, die ein Einkommen ab 3.000 Euro pro Monat haben, dann 150 Euro monatlich zahlen, damit eben dieses System eben funktionieren kann. Und tatsächlich läuft in Brüssel so etwas schon. Also da gibt es ein Modellprojekt, wo 60 einkommensschwache Haushalte 150 Euro im Monat erhalten und dieses Geld in einem bestimmten genossenschaftlichen Supermarkt ausgeben können. Und das hat wirklich für viele Menschen die Ernährungssituation schon verbessert. Da gibt es erste Ergebnisse, da gibt es schon Medienberichte, beispielsweise von der BBC. Und genau durch solche Politiken kann der Staat Agrarökologie fördern. Aber ein weiteres Beispiel sind Ernährungsräte. Und hier kann Deutschland super viel von Brasilien lernen. Denn Brasilien hat den inklusivsten nationalen Ernährungsrat weltweit. Dort ist der nationale Ernährungsrat Conselho sozusagen das direkte Beratungsgremium vom Präsidenten zu Fragen zur Ernährungspolitik. Und der Conselho ist sehr besonders, denn er setzt sich zusammen aus 2/3 zivilgesellschaftlichen VertreterInnen. Und das sind jetzt nicht nur NGOs, sondern das sind BäuerInnen, das sind arme VerbraucherInnen aus der Stadt, das ist die LGBTQI-Plus-Gemeinschaft, das sind afro-brasilianische Gemeinschaften und so weiter und so fort. Das sind insgesamt 30 sogenannte Constituencies, also Gruppen, die dort vertreten sind. Und der Rest, also 1/3, die in diesem Beratungsgremium sitzen, sind RegierungsvertreterInnen. Und dann wird da wirklich über konkrete Politik diskutiert und direkt an den Präsidenten weitergegeben. Und so sind wirklich sehr progressive Politiken schon entstanden. Beispielsweise ist dadurch entstanden, dass jedes Schulkind in Brasilien Recht auf eine kostenlose Schulernährung hat. Und damit ist die Hungersituation in Brasilien drastisch verbessert worden. Und um Agrarökologie sozusagen daran anzudocken, wurde festgelegt, dass 30% der von Staat bereitgestellten Mittel für Aufträge bei agrarökologischen oder kleinbäuerlichen Betrieben ausgegeben werden müssen. Und dadurch haben sozusagen diese kleinbäuerlichen Betriebe, die oft agrarökologisch arbeiten, sag ich mal, eine ganz andere Planungssicherheit. Und dadurch verbessert sich eben für die Situation und die Schulen kriegen frische, gesunde Nahrungsmittel angeliefert. Also sowas ist wirklich ein Beispiel für, wie das Recht auf Nahrung und Agrarökologie sozusagen zusammengedacht werden können, wie der Staat seine Staatenpflichten hier wahrnehmen kann. Genau, und davon können wir in Deutschland enorm viel lernen, weil hier steckt das Ganze, also gerade der politische Einfluss der Ernährungsräte, noch wirklich in den Kinderschuhen.
Okay, also danke erstmal für die anschaulichen Beispiele. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, was macht FIAN konkret zum Thema Agrarökologie?
Ja, tatsächlich unterstützen wir zum Beispiel in Indonesien einen Partner, einer der größten BäuerInnenorganisationen dort oder kleinbäuerlichen Organisationen, die Schulungen zu Agrarökologie im Grunde genommen anbieten. Und die sind dabei sehr effektiv, weil sie ein sehr breites Netzwerk, ein sehr großes Netzwerk haben. Und das funktioniert auch deswegen so gut, weil ganz viele KleinbäuerInnen, die Reis anbauen, vor einem riesen Kostenberg für Düngemittel bevorstehen, weil die Kosten für Düngemittel enorm gestiegen sind in den letzten Jahren. Und deswegen ist ein Umstieg für die tatsächlich auch aus ökonomischen Gründen sozusagen notwendig. Und bei diesen Schulungen lernen die Menschen, wie sie vor allen Dingen landwirtschaftliche Betriebsmittel herstellen auf ökologische Art und Weise. Also da geht es um Düngemittel und Insektenschutz. Also beispielsweise werden da Düngemittel aus Bananenblättern und Hühnerkot hergestellt, Insektenschutzmitteln aus so einem Sud, aus Zwiebeln, Tabak und Ananas. Also da ist für Agrarökologie halt sehr wichtig, dass das lokale Maßnahmen mit lokal verfügbaren Ressourcen sozusagen auch sind. Und diese Art von Düngemitteln, von Pflanzenschutz ist natürlich viel, viel billiger als der chemisch hergestellte Düngemittel von großen Konzernen. Und darüber hinaus sind die Erträge enorm hoch. Tatsächlich verzeichnen BäuerInnen, die umgestiegen sind, Rekorderträge von 20 Tonnen pro Hektar pro Jahr. 10 Tonnen sind schon hoch, aber 20 Tonnen sind wirklich enorm hoch und das kann geleistet werden, weil die Böden teilweise vor Ort sowieso schon relativ fruchtbar sind durch Vulkanböden sozusagen oder Vulkanaktivitäten, aber jetzt durch diese biologischen Düngemittel auch nochmal wiederbelebt wurden, weil ich sag mal, konventionelle Düngemittel laugen den Boden ja sehr, sehr stark aus und das ist eben bei diesen Biodüngemitteln das Gegenteil. Und deswegen funktioniert das wirklich sehr gut und es ist einfach super erfolgreich. Und hinzu kommt auch noch, dass diese BäuerInnenorganisation sozusagen ja so Getreidelager bereitstellt, wo eben Getreide oder Reis auch miteinander ausgetauscht werden kann, auch mit anderen Kooperativen und so weiter. Und dadurch einfach nochmal wirklich dieser holistische Aspekt von Agrarökologie betont wird. Also da geht es quasi im Kern darum, dass FIAN Maßnahmen unterstützt, wie Menschen sich selbstbestimmt organisieren, um sich und andere mit Nahrungsmitteln, mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen.
Okay, alles klar. Ich glaube, meine Fragen sind nun wirklich alle erstmal beantwortet. Ich danke dir dafür. Schön, dass du heute bei uns warst. Liegt dir noch irgendetwas auf dem Herzen, was du gerne unseren ZuhörerInnen sagen möchtest?
Ja, vielen Dank nochmal und genau, vielleicht zum Schluss, einfach um das Ganze nochmal zusammenzufassen, weil Agrarökologie, dadurch, dass es ein holistisches Konzept ist, das sich nicht wirklich standardisieren lässt, genau, herrschen ja einfach viele Unklarheiten darum. Aber ich glaube, man kann sich einfach sehr gut merken, dass es bei Agrarökologie im Kern darum geht, basierend auf ökologischen Prinzipien Machtungleichheiten anzugehen. Also man kann sich merken, jedes Handeln, was auf den Ausgleich von Machtungleichheiten in unseren Ernährungssystemen hinwirkt, ist agrarökologisch. So kannst du auch als VerbraucherIn agrarökologisch handeln. Also ne, das ist nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe oder so, sondern auch du als VerbraucherIn. Wie ich schon gesagt habe, beispielsweise kannst du einen Hofladen von einem fairen Ökobauernhof einkaufen. Das ist dann dadurch agrarökologisch, weil du dadurch diesen Hofladen unterstützt, der vielleicht ja sogar agrarökologisch anbaut. Und dieser sich gleichzeitig gegen mächtige Supermarktketten stellt, die ihm ungerechte Preise für seine Lebensmittel diktieren. Und umgekehrt kann man sich das Gleiche merken. Jedes Handeln, das Machtungleichheiten in unseren Ernährungssystemen reproduziert oder sogar verstärkt, ist nicht agrarökologisch. Also das vielleicht noch einmal als kleinen Merksatz für was agrarökologisch ist oder was Agrarökologie ist und was es nicht ist.
Herzlichen Dank, Jan, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wenn ihr noch mehr von der Arbeit von FIAN Deutschland wissen möchtet, dann geht doch gerne auf unsere Website www.fian.de. Dort könnt ihr den Newsletter abonnieren oder auch Mitglied werden. Ihr könnt spenden, aber auch selbst aktiv werden in einer unserer Lokalgruppen bei FIAN. Einfach auf die Homepage, die verlinken wir euch in den Shownotes. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, Mitglied bei uns zu werden. Damit verabschieden wir uns heute von euch. Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
FIAN für Menschenrechte.